Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 15, Folge 2, wie man auch im Sommer Ski fahren kann. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mit Tim. Hi.
Hallo, seid gegrüßt.
Hallo Tim. Hallo. Bist du mal ein bisschen Ski gefahren, oder?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Aber du bist tatsächlich in den Alpen Ski gefahren und nicht so wie, ja, das, worüber wir jetzt sprechen. Du redest über Koks, auch genannt Kokain, auch genannt Schnee, auch genannt Sommerskifahren.
Sagt man da wirklich Schnee zu?
Ja, je nachdem, wen du fragst. Also ich bin ja selber nicht da im Business drin, so, aber so, das hört man halt.
Sagen sie alle, ne? Na gut, ja, wir reden über Kokain. Also ich rede über Kokain.
Ich frag blöd nach.
Und du fragst blöd nach. Also ich interessiere mich sehr für dieses ganze Thema Drogen und Biologie und wie das alles funktioniert. Wenn meine Biolehrerin das hört, nee, sage ich es lieber nicht, es gibt nur Probleme. Kokain ist, glaube ich, den allermeisten bekannt. Ich glaube, es ist auch so grob bekannt, was Kokain macht und wie Kokain funktioniert. Aber ich möchte einfach mal erklären, was es wirklich auf biologischer Ebene tut, ohne zu tief natürlich in die Biologie reinzugehen und warum es wirklich insane bad ist, wenn man Kokain nimmt. Als kleine Einführung, also ich glaube, die meisten, die Narcos gesehen haben, wissen es, Kokain kommt aus der südamerikanischen Coca-Pflanze und wird nicht erst seit gestern verwendet, also das gibt es schon seit tausenden von Jahren, verwendet man das wegen der medizinischen und stimulativen Vorteile. Allerdings hat man da nicht das Kokain verwendet, was wir heute verwenden, sondern man hat einfach die Coca-Pflanze, das Blatt an sich geraucht. Geraucht. Die Droge von heute ist tatsächlich Kokain-Alkaloid und die wird aus dem Blatt gewonnen. So, das ist dann dieses weiße Pulver, was eben synthetisiert wird. Und man kann Kokain über viele verschiedene Wege einnehmen. Man kann es rauchen, wie gesagt, man kann es schnupfen, man kann es auch schlucken und man kann es sich auch wie Heroin intravenös einführen, also spritzen. So. Und grundsätzlich ist es so, dass alle diese Wege denselben Effekt haben. Es unterscheidet sich nur in der Dauer und in der Reaktionsgeschwindigkeit des Körpers. Also wenn du es dir intravenös einführst, dann geht es logischerweise einen ganzen Eck schneller, als wenn du es schnupfst.
Ne? Oder rauchst.
Oder rauchst, genau. Aber jede Aufnahmeform hat natürlich seine eigenen Risiken. Also wenn du dir das spritzt, dann kannst du natürlich den Infektionen einfangen und du kriegst eine permanente Schädigung von Blutgefäßen und beim Rauchen sind es die ganz klassischen Raucherthemen. Ich möchte aber mich auf diese Art und Weise fokussieren, die, glaube ich, am bekanntesten ist, nämlich das Schnupfen durch die Nase. Mensch. Und beim Schnupfen durch die Nase ist es tatsächlich schlecht. Wer hätte es gedacht? Nun. Es funktioniert nämlich so, genauso wie wenn man Luft einatmet, wenn man sich Luft oder Kokain in die Nase hineinzieht, dann kommt es das allererstes Mal zum ersten Stopp und zwar in die Nasenmuschel und in die Nasenhöhle. Und dort kommt normalerweise auch die Luft durch, bevor sie in den restlichen Körper gelangt. Mhm. Und die kommt dort durch, damit sie erstmal gefiltert, angewärmt und angefeuchtet werden kann, damit sie dann nicht so ganz kalt in die Lunge kommt. Und das passiert durch die mukosalen Membranen. Und diese mukosalen Membranen, der Name ist nicht so wichtig, funktionieren so, das kannst du dir vorstellen, das sind wirklich so ganz, ganz, ganz dünne Membranen, die ganz, ganz stark durchblutet ist. Und dadurch, dass die Luft durch das warme Blut quasi durchgeht oder quasi durch diese Membran durchgeht, die so stark durchblutet ist, dadurch wird es angewärmt. Und das Gleiche gilt, also in der ganzen Nasenhöhle und im ganzen eben Nasenkanal sind diese Membranen zu finden. Und Kokain, und deswegen wird es auch in der Medizin teilweise verwendet, in natürlich klinisch reinen, sehr, sehr geringen Mengen und in äußerst wenigen Fällen, ist ein Vasokonstriktor, das heißt ein Gefäßverenger. Und dafür benutzt man es auch in der Medizin, dass man eben die Blutgefäße verengen kann.
Man benutzt das Kokain in der Medizin, um Blutgefäße zu verengen?
Also man benutzt es nicht mehr regelmäßig. Also man hat es früher mal verwendet, aber es verengt Blutgefäße und du könntest es halt verwenden, um Blutgefäße zu verengen. Genauso wie du, keine Ahnung, es gibt ja auch Medikamente, die Blutgefäße weiten, zum Beispiel.
Das heißt, man nimmt es dann wirklich beispielsweise von einer OP oder sowas, keine Ahnung.
Also ich weiß nicht genau, wie das, also ich glaube nicht, dass das heute noch verwendet wird. Ich glaube, dass es da andere Möglichkeiten gibt, aber es wurde auf jeden Fall mal verwendet. Ich weiß aber nicht genau, ehrlich gesagt, in welcher Form und wie die das gemacht haben, aber die haben es garantiert nicht geschnupft.
Okay, na gut.
ähm, Aber es hat eben die Fähigkeit oder die Wirkung, dass es Gefäße verengt und das führt eben auch in der Nase dazu. Darauf will ich hinaus, dass es eben bei diesen Membranen verengt. Und diese Membranen sind ja auch dafür da, um eben Fremdstoffe davon abzuhalten, in die Nase zu kommen, weil du willst nichts anderes außer Luft in deiner Nase haben.
Also in der Lunge.
In der Lunge haben, genau. Und auch tiefer in der Nase. Also weiter als die Nasenhöhle soll es nicht kommen.
Ja, ja.
Und deswegen legst du das Kokain auf diese Membran ab. So. Und ein ganz, ganz kleiner Teil kommt durch die Membran durch, aber der allergrößte Teil wird quasi absorbiert, was auch eben dazu führt, dass Schnupfen die Methode ist, die am längsten dauert, bis das Kokain eben wirkt, weil der Großteil wird erstmal gecatcht und kommt gar nicht so weit, dass er eine Wirkung entfaltet, sondern hängt erstmal in der Nase fest. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das nicht so geil ist, wenn du die ganze Zeit in deiner Nase innen drin Kokain hast und wenn du das mehr und mehr nimmst, deswegen ziehen die auch immer wieder nach quasi, weil es kommt nicht alles durch, machst du dir deine Nase richtig zu mit Kokain.
Aha.
Und die Problematik ist dabei, dass der Körper Allergene generiert, die eben dafür sorgen sollen, dass alles, was da nicht reingehört, da nicht reinkommt und da auch wieder rausgeht. Und das sorgt dafür, dass es sich da drin entzündet. Und da gibt's, da habe ich so wilde Sachen gesehen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es gibt tatsächlich so, dass man kennt ja dieses Klassische, dass eben die Nasenscheidewand, also die Wand quasi die linkes und rechtes Nasenloch teilt, um es mal auf ganz blöd zu sagen, dass die ein Loch bekommt durch Schnupfen, weil eben das Kokain dort sammelt und sich entzündet. Aber das geht so weit, dass die Schädelknochen, also alles, was quasi links und rechts so von der Nase geht, bis auch wirklich rein, also wenn man so mitten im Kopf drin quasi, unterhalb des Hirns, diese Knochen können degenerieren. Und es hat Fälle gegeben, da hatten die Leute im Schädel innen drin einfach ein Loch. Einfach ein Loch, weil das heißt, die Sachen abgestorben sind.
Das heißt, da, wo man eigentlich die Nase haben sollte.
Genau, innen drin. Da ist einfach ein Loch.
Okay.
Nichts mehr. Einfach tot. Totes Gewebe.
Stelle ich mir uncool vor.
Ist sehr, sehr uncool. Und das Loch in der Nasenscheidewand geht nach Wochen. Also wenn du 3-4 Wochen Koks nimmst, dann hast du da ein Loch drin. Und das kannst du nur, also erst ein kleines Loch, es wird immer größer und so. Und das kann halt nur noch operativ wieder gefixt werden. Das ist halt dann einfach kaputt. So.
Hammer.
Und das passiert eben dadurch, dass dann diese Regionen blutunterversorgt sind, nährstoffunterversorgt sind und dann kommt es zu einer Degeneration von Knochen und von Gewebe und dann ist halt ganz schnell schlecht.
Und das ist dadurch, dass da das Kokain die Äderchen verengt?
Dadurch, dass das Kokain die Äderchen verengt, das führt dann dazu, dass die Blutversorgung schlecht ist, dadurch stirbt das Gewebe ab, aber auch, weil die Allergene, das muss raus, eben dort Entzündungen verursachen. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du immer wieder neuen Stoff nachlieferst, dann ist es so ein ewiger Krieg zwischen Allergen und Kokain und es führt halt dann einfach zu Schäden.
Ja, 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 klar.
Und das heilt halt dann nicht.
Ja,
und eigentlich müsste man das operativ dann alles fixen.
Krass.
Das ist jetzt nur mal in der Nase, okay? Nur in der Nase. Das ist so, bevor das Kokain irgendwas gemacht hat, das ist nur Nase.
Sieht man das auch von außen? Also,
ja. Ja.
Wie sieht das dann aus? Hat man da wirklich einfach die Nase weg? Oder?
Also das Innen. Also die Nase bleibt. Die Nase bleibt. Nur die Nasenscheidewand, also das ist quasi in der Mitte von deinen zwei Nasenlöchern, die ist weg. Und du siehst halt dann zum Beispiel, dass die ganzen Wangenknochen und das ist alles, das sieht komisch aus. Leute haben ganz eingefallene Gesichter und wenn das dann wirklich in dem Stadium ist, dass die Knochen degenerieren, dann ist es schon so, dass das dann ist eigentlich schon fast schon vorbei. Also das, ich habe kein Bild gesehen, wie das dann wirklich ausschaut, aber das, also.
Da fasst man sich automatisch an die Nase. Also ich saß jetzt gerade da und habe erstmal so an die Nase gefasst. So, Loch in der Nasenscheidewand. Nee, nicht so schön.
Nee.
Ich hoffe, ich war da nicht alleine.
Nee, wahrscheinlich alle haben erstmal in die Nase gefasst.
Ja, erstmal so, meine Nase. Ja, krass.
Ja, also ich finde besonders krass, dass eben dann auch wirklich im Schädel drin von innen quasi ein Loch entsteht, was sich ausbreitet, dass einfach das einfach alles anfrisst. So, das ist schon einfach krass. Aber das ist ja, wie gesagt, noch gar nicht das Schlimme, was Kokain macht. So, das ist ja nur der Side-Effekt vom Schnupfen. Wenn Kokain dann in den Blutkreislauf gelangt, dann wird es, wie alles andere auch, vom Herz durch den Körper verteilt und somit kommt es auch ins Gehirn. Um aber ins Gehirn reinzukommen, also ins Gehirn reinzukommen, ist ja nicht so, dass das Blut direkt in unser Gehirn reinläuft, sondern es ist ja quasi das um unser Gehirn rundherum ist ein, ja, wie so ein Blutband, kann man sagen. Und das Gehirn, das Blut kommt dann durch eine Blood-Brain-Barrier, kurz BBB, eben ins Gehirn rein, die Nährstoffe. Und diese Blood-Brain-Barrier gibt es eben, um das Gehirn vor schädlichen Stoffen zu schützen und abzuschirmen, dass halt nicht einfach alles rein kann. Diese Blood-Brain-Barrier, das ist echt ein Zungenbrecher, funktioniert so, dass Fette und Öle, also alles, was irgendwie fettig und ölig ist, sehr, sehr gut durch diese Barrier durchkommt. Und alles, was so wässrig ist, eher schlecht. Jetzt ist das Problem, dass Kokain sehr stark lipophil ist. Und lipophil heißt ja fettliebend. Das heißt, es löst sich wirklich ideal in Fetten und Ölen und kann sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell durch diese Blood-Brain-Barrier durchdiffundieren, also reingelangen ins Gehirn und hat da keine Challenge. Und wenn das Kokain erstmal im Gehirn angekommen ist, dann hat es Einfluss auf verschiedene Neurotransmitter. Ich würde jetzt nochmal einen ganz kurzen Exkurs machen, was ein Neurotransmitter ist. Neurotransmitter sind Moleküle, die meisten werden die auch kennen, wenn ich gleich die Namen sagen, die Informationen zwischen zwei Neuronen austauschen. So, was heißt das? Das heißt so, wenn wir uns unsere Nerven vorstellen, das haben wir alles schon mal erklärt, was Neuronen sind und so, da gehe ich jetzt nicht mehr tiefer drauf ein. Und zwischen den zwei Neuronen ist der synaptische Spalt, die Synapse. Und wenn das Signal vom Neuron 1 kommt und zum Neuron 2 will oder soll, dann muss es eben durch diese Synapse, über diesen Spalt. Und damit es darüber kommt, braucht es irgendein Transportmittel, was das Signal von A nach B bringt. Das ist ein Neurotransmitter.
Die Fähre.
Die Fähre, genau. Ja, perfekt, die Fähre. Und der Neurotransmitter oder die Neurotransmitter haben verschiedene Möglichkeiten, eben die Signale, die sie bekommen, von A nach B entweder zu verstärken oder zu hemmen oder sogar zu ändern.
So. War nicht Alkohol ein hemmender Stoff?
Also Alkohol hemmt, genau. Alkohol hat Einfluss auf einen Neurotransmitter, der hemmt. Richtig, genau. Und eigentlich ist es so, dass quasi, wenn eine Information von Neuron A zu Neuron B kommt, dann springt es in den Neurotransmitter und dann ist der Effekt, das, was wir empfinden, in dem Sinne, zum Beispiel Dopamin, kennt jeder, ist ein Neurotransmitter, auch Serotonin zum Beispiel oder Norepinephrin, erkläre ich gleich nochmal kurz, was die machen und warum das für Kokain interessant ist. Oder Dopamin macht eben Glück, ja, man fühlt sich belohnt zum Beispiel. Und in diesem Moment, wo Dopamin mit unserem Signal interagiert, fühlen wir uns belohnt. Wenn es aber dann im Neuron 2 ankommt, dann ist der Spaß wieder vorbei. Und Kokain interagiert mit den Neurotransmittern und sorgt dafür, dass der Neurotransmitter im synaptischen Spalt gefangen bleibt. Deswegen hebst du so krass ab, wenn Dopamin vom Kokain gefangen wird im synaptischen Spalt, dann fühlst du dich für halt einen sehr viel längeren Zeitraum als eigentlich total happy. So funktioniert diese Wirkungsdauer vom Neurotransmitter, wird also enorm verlängert. Und zum Beispiel jetzt Dopamin, wie gesagt, Freude, Glück und Belohnung. Es reagiert auch mit Serotonin. Serotonin macht viel, so ganz grob gesagt, von Laune über Verdauung, über Herzschlag und Atmung quasi alles. Und Norepinephrin ist grob gesagt so das automatische Nervensystem, also das, worüber wir nicht nachdenken müssen. Denk zum Beispiel daran, du klemmst dir den Finger in der Tür ein. Das Erste, was du machst, ist, du ziehst den Finger da raus. Und du musst nicht drüber nachdenken, dass du den Finger rausziehen musst. Oder du langst auf eine heiße Herdplatte, ja, erstmal 20 Minuten überlegen, tut weh, naja, was können wir jetzt machen? Ziehen wir mal raus. So, das ist Norepinephrin. Und Kokain interagiert eben mit diesen Transmittern, hängt sich da dran und sorgt dafür, dass zum Beispiel dann Dopamin gefangen bleibt. Oder Serotonin, deswegen hast du extrem geile Laune. Und deswegen bist du zum Beispiel auch, wenn du Koks nimmst, total auf Fight and Flight. Ja? Also du bist mega wach und mega am Start und du bist total aufmerksam, weil Norepinephrin dieses Fight and Flight, also kämpfen und flüchten quasi, diesen Urinstinkt, extrem pusht. Und deswegen bist du die ganze Zeit ultra wach. Und das bezeichnen wir dann als High, in Anführungszeichen. Ja? So, nur so funktioniert das.
Spannend.
Es geht nur über diese Neurotransmitter.
Also das letztendlich sorgt es einfach nur dafür, dass das, was, also wenn man es normal hätte, wenn man quasi normal glücklich wäre, dann würde da das Serotonin oder Dopamin einfach durch die Synapse durch und durch den Neurotransmitter durch und geht dann über den Neurotransmitter, man ist glücklich, während es im Neurotransmitter ist und dann ist es auf der anderen Seite und dann ist es zu Ende. Aber durch das Kokain ist es dann so, man, also das Dopamin, ich hoffe, das kann man ja so sagen, einfach das Dopamin kommt dann von Synapse 1 an, hüpft auf die Fähre auf und wird dann da aber vom Kokain festgehalten. Und solange es halt auf der Fähre ist, ist man als ja, Wirt genau. von dem Ganzen sozusagen her glücklich.
Mhm, richtig.
Und,
genau so ist es.
Krass.
Und das Problem ist aber auch, es geht auch in die andere Richtung, ne? Also wenn du zum Beispiel, wenn Serotonin dir sagt, jetzt schlechte Laune angesagt, dann deswegen ist es Kokain auch so gefährlich. Es geht in beide Richtungen. Es geht auch in die schlechte Richtung.
Ja. Ja. Man hört aber immer nur von der guten.
Ja, man hört nur von der guten, aber es gibt auch die schlechte.
Krass.
Und das ist dann meistens, wenn du halluzinierst oder total Wahnvorstellungen bekommst, das ist dann so eine schlechte Wirkung davon.
Krass.
Und dadurch, dass eben Kokain die Wirkung auf Serotonin hat und Serotonin gefühlt für alles, was wichtig ist im Körper, zuständig ist, hat das einen direkten Effekt auf sehr, sehr viele lebenswichtige Funktionen im Körper, wie zum Beispiel das ganze kardiovaskuläre System, also Herz-Kreislauf-System, die komplette Verdauung, alles, was im Magen passiert, Herzschlag, Atmung, alles. Und diese unmittelbare Wirkung hält zwar nur 15 Minuten bis eine Stunde ungefähr an, wenn man sich eine Nase gibt, sag ich jetzt mal. Die Effekte, also das, was dann aber danach noch mit deinem Herz-Kreislauf-System, mit Herzrhythmusstörungen oder mit Atemproblemen, Atemnot und sowas zusammenhängt, das kann sich noch Tage oder Wochen nachziehen. Also es ist dann nicht einfach schnell wieder vorbei. Und das ist auch sehr interessant, zum Beispiel, wenn man jetzt auch zum Thema Überdosis kommt, das ist auch sehr, sehr, sehr interessant, vor allem, wenn ich darauf raus, wie Alkohol, wie Kokain auch zum Beispiel mit Alkohol interagiert. Es ist so, Kokainüberdosis hängt von sehr vielen verschiedenen Sachen ab, also einmal natürlich von Gewicht und Geschlecht und Vorerkrankungen, wenn du eh schon Herzrhythmusprobleme hast, dann solltest du das vielleicht lassen, weil dann kann dich sowas halt schädigen.
Mhm.
Es ist aber grundsätzlich ziemlich leicht, sich eine Überdosis zu ziehen, abhängig eben davon, was sonst so bei dir los ist. Und diese Überdosis verstärken eben, also bei einer Überdosis verstärken sich die Wirkungen, die du eh schon hast und können vor allem durch den Serotonin-Einfluss eben zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck, Atemnot, extremen Angstzuständen und 500 anderen Items auf der Liste führen.
Mhm.
Und,
Also so ziemlich alles, was man nicht will.
Ja, alles, was du nicht willst.
Okay.
Kriegst alles, was du nicht willst.
Geil.
Mhm. Und das Problem ist, dass zum Beispiel Kokain prima mit Substanzen wie Alkohol oder auch Heroin reagiert. Das heißt, wenn du Alkohol und Kokain zusammennimmst, dann wird da in der Leber lustigerweise Kokaethylen draus. Das heißt wirklich so. Und Kokaethylen verstärkt den Effekt und Dopamin, also auf Dopamin extrem. Wenn du dir denkst, also ich weiß den Faktor jetzt nicht, aber das so die Quellen, die ich gelesen habe, ist, wenn Kokain rein einmal ist, dann ist Alkohol und Kokain 10-mal, 15-mal, so von der Stärke her. Und hält sich wesentlich länger im Körper, dadurch, dass es eben in der Leber verarbeitet wird. Und wir haben ja in der Alkoholfolge schon besprochen, wie das dann ist mit Alkohol und Abbau und so weiter. Und das hält sich sehr, sehr, sehr viel länger als nur das reine Kokain und führt sehr, sehr, sehr viel schneller zu Leberversagen. Also du kannst bei einer Überdosis einmal natürlich sterben an einem Herzinfarkt oder an Atemnot oder einem Schlaganfall. Du kannst aber auch an einer Kombination aus Schlaganfall und multiplem Organversagen sterben. Du kannst auch am Leberversagen sterben. Du kannst auch, wenn es richtig blöd läuft, also auch beim Herzinfarkt, das fand ich ganz interessant, da kommt es nämlich auch wieder mit dem Gefäßverenger. Ne? Also Herzinfarkt und Schlaganfall entstehen ja im Groben und Ganzen so, ohne jetzt zu tief darauf einzugehen, dass quasi zum Beispiel ist ein Case beim Schlaganfall, du hast ein Blutgerinnsel in deiner Ader und diese Blutgerinnsel verhindern, dass genug Blut in eine bestimmte Region kommt. Und deswegen gibt man den Leuten dann Blutverdünner, damit die das irgendwie schaffen, dass das Blut da durchkommt. Wenn jetzt aber die Gefäße verengen sich auch noch, ja, dann hast du unter Umständen das Problem, dass kein Blut mehr durchkommt. Und dann macht's bumm und dann hast du verloren.
Ja, Gehirn kaputt.
Kaputt. Ja, und
oder
da
Bein oder Arm oder
Oder irgendwas anderes, ne? Ist egal. Hoffentlich dein Gehirn, dann musst du es nicht mehr miterleben. Aber
das ist hart gesagt, aber.
Ja, aber es macht dich halt relativ schnell fertig.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, wo wir eh schon bei Dopamin sind, kann ich vielleicht auch noch kurz erklären, wie diese Sucht dann funktioniert mit Kokain.
Ja, ist es eine psychische oder ist es tatsächlich körperliche Abhängigkeit?
Nee, körperliche Abhängigkeit. Krass. Also es gibt natürlich auch die psychische Abhängigkeit, mit der kenne ich mich aber nicht aus. Ich kenne mich nur mit der körperlichen Abhängigkeit aus.
Mhm.
Die ist auch jetzt für alle gleich. Also das gilt für Alkohol wie für alle anderen Suchtmittel.
Mhm.
Dass man sich quasi vorstellen muss, also ich habe ja vorhin schon gesagt, Dopamin ist dafür zuständig, dass man sich glücklich fühlt und dass man sich belohnt fühlt, dass man sich denkt, geil, ja?
Mhm.
Und jedes Mal, wenn du Kokain nimmst, dann wird Dopamin ausgeschüttet.
Ja.
Und je mehr Kokain du nimmst, desto schneller gewöhnt sich der Körper an einen höheren Dopaminspiegel, so wie das auch bei Schmerzmitteln ist. Wenn du permanent Schmerzmittel nimmst, dann musst du immer härteren Kram nehmen, damit es noch wirkt. Und je höher diese Baseline von Dopamin ist, desto mehr musst du nehmen, damit du dich normal glücklich fühlst. Und noch mehr musst du nehmen, damit du dich richtig high fühlst oder happy fühlst.
Mhm.
Dementsprechend, je höher diese Grundlinie von die Toleranz von Dopamin steigt, desto mehr muss rein. Und wenn dann quasi du nicht mehr nichts mehr nimmst und runter bist vom Kokain, dann fällt der Dopaminspiegel natürlich wieder unter diese Toleranzlinie. Oder auch beim Alkohol, dann fällt der Dopaminspiegel unter die neue Linie, so wie sie halt normal wäre. Und dann kickt die Sucht, weil sie sagt, oh scheiße, mir geht's schlecht. Ich muss wieder irgendwas nehmen, damit es mir gut geht. Also kippe ich mir wieder was Neues rein oder ziehe ich mir nochmal eine Nase. Dann geht der Dopaminspiegel wieder hoch und dann hast du wieder Spaß.
Mhm.
Und das ist das Prinzip von Sucht, also von körperlicher Abhängigkeit, dass dein Körper da eben, und deswegen ist es auch so hart, quasi diesen Entzug zu machen, weil du willst permanent, du brauchst permanent eigentlich Dopamin und es dauert halt eine Zeit, bis dieser Dopaminspiegel wieder auf ein Level runtergeht, wo du einigermaßen glücklich bist, ohne dir was zu geben.
Mhm.
Wobei man aber auch sagen muss, dass Dopamin, finde ich, in der heutigen Zeit ein Buzzword ist, was sehr inflationär verwendet wird. Also ich gefühlt jeder zweite Influencer erzählt was von Dopamin-Detox. Das ist alles nicht so einfach. Also es geht nicht so schnell rauf und runter wie im Weltbad. Was
gerne hätte.
Ja, es dauert eine Weile. Aber
wie lange ungefähr?
Das hängt tatsächlich von, das habe ich mich auch gefragt, es hängt tatsächlich von vielen verschiedenen Sachen ab, weil es gibt nämlich, weil es gibt nämlich keinen normalen Null-Dopaminspiegel. Mhm. Also man kann nicht sagen, das ist der Normwert.
Okay.
Sondern das hängt von ganz vielen verschiedenen Parametern ab, aber es geht halt darum, was hattest du vor der Sucht? Und dann je nachdem, wie lange du genommen hast und wie viel du genommen hast und wie hoch das war und so, wenn du natürlich immer nur kleine Mengen genommen hast und sag ich mal einmal im Monat oder, da kannst du übrigens auch schon eine Abhängigkeit bekommen, oder einmal in der Woche oder alle 2 Wochen, dann geht es deutlich schneller, als wenn du mehrfach jeden Tag. Wenn du permanent extrem high bist, dauert es halt sehr, sehr lange und du fällst in ein sehr, sehr, sehr tiefes Loch, bis du da wieder rauskommst.
Ja,
aber genaue Tage- und Wochenanzahl kann ich leider nicht sagen. Du kannst dir
ja
mal vielleicht ein bisschen Kokain geben, dann können wir schauen. Studium.
Nee, lieber nicht. Lass ich gerne.
Ja.
Aber danke dir für den Anfang.
Ja, bitte, gerne. Gerne. Also, wie man sieht, es ist nicht nur nicht nur das, was dann wirklich nach dem Konsum passiert, ist eigentlich schlimm und manipuliert so ein bisschen unser Gehirn. Vor allem die Art und Weise, wie man das zu sich nimmt. Und wie, vor allem, wie schnell man eine Überdosis bekommen kann, ist eigentlich das, was Kokain so extrem gefährlich macht.
Mhm.
Und ich würde es keinem empfehlen, das zu nehmen. Kann ich an der Stelle mal sagen, weder intravenös noch schlucken noch sonst irgendwas. Wenn man es schluckt übrigens und es gelangt in den Magen, dann wird es übrigens auch in der Leber abgebaut und das führt dann auch relativ zügig zu extremen Leberschäden. Und damit rede ich nicht von ein paar Leberzellen sind tot, sondern Leber ist schnell tot. Ja.
Okay.
Sehr schnell tot.
Ich hab mir vorhin schon gedacht, so warum schnupft man das, wenn das doch die Nase komplett einfach zerstört? Aber gut, wenn stattdessen die Leber stirbt, dann hält man länger durch, indem man ein bisschen schnupft. Also man kann länger schnupfen als essen, aber man verreckt so oder so.
Ja, vor allem das Thema ist, also Schnupfen und Schlucken ist eine Geschichte, aber wenn man sich das spritzt, also intravenös zu sich nimmt, dann musst du dir vorstellen, also ich weiß keine genaue Prozentzahl, aber ich sage jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, wenn du das durch die Nase ziehst, dann gehen vielleicht 3, 4%, 5% maximal gehen durch. Wenn du dir intravenös dieselbe Menge spritzt, dann knallst du dir sofort eine Überdosis.
Ah, gut. Obwohl, das hängt ja wahrscheinlich auch dann wieder von der Resistenz ab, weil ich meine, in Amerika fangen die ja jetzt auch schon an mit sonstigen Sachen, mit Pferdeberuhigungsmittel rumzuballern, weil sie von dem normalen Fentanyl nicht mehr high werden oder nichts mehr spüren. Also, ja,
aber
wahrscheinlich auch Resistenzen antrainieren.
Bruder, die sind schon hart resistent. Wenn die Fentanyl nicht mehr, das ist nämlich meine nächste Folge, wenn die Fentanyl nicht mehr spüren, dann sind die, dann haben die ein anderes Problem.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber was ich mich ja so ein bisschen frage, also man hört immer nur, also vor allem jetzt, gut, gerade durch das, was du erzählt hast, hört man nur davon, wie leicht das einen umbringt. Aber es gibt dann aber doch immer relativ viele Junkies, die man einfach so rumfliegen sieht, so, also rumliegen, gut, laufen tun sie ja meistens nicht mehr so wirklich. Da fragt man sich ja schon, wie können die überhaupt so lange leben, wenn es doch eigentlich gefühlt in den Erzählungen oder in dem, was man hört, immer innerhalb von 2 Minuten eigentlich direkt Überdosis und tot ist.
Ja, so schnell ist man nicht tot, aber das ist tatsächlich sehr interessant. Und zwar dadurch, dass du permanent in dieser, also du hast ja diesen Lebenserhaltungsdrang und so Fight and Flight. Und du bist permanent unter Turboadrenalin. Also du bist permanent in so einer extremen Hab-8-Stellung, was natürlich dich total am Laufen hält. Ja, du bist dann zwar auch wieder down. Man muss sich auch überlegen, also wenn man sich keine Überdosis knallt, die dich in so einem Maße schädigt, dass du zum Beispiel durch eine Herzrhythmusstörung stirbst oder durch einen Herzinfarkt, wenn du das nicht hast, dann macht es ja nichts anderes als eben, ich will das nicht verharmlosen, ja, aber es macht nichts anderes als mit deinen Neurotransmittern spielen. Das bringt dich nicht um.
Ja.
Das macht dich irgendwann blöder, aber es bringt dich nicht um.
Und
deine Nase bringt dich auch jetzt sofort nicht um.
Ja, und ist es nicht auch langfristig einfach schlecht fürs Herz? Also selbst wenn man nicht verreckt, ist es dann nicht ultra schlecht, wenn man die ganze Zeit so mies auf Adrenalin ist?
Ja, ist auch kurzfristig schlecht fürs Herz, aber es ist auch langfristig schlecht fürs Herz, schlecht für alles. Also es bringt halt alles durcheinander. So, deswegen ist es möglich, dass die halt nicht sofort tot sind, sondern halt 1, 2 Monate, ein Jahr oder so mit einem hohen Ding von Kokain, ohne sich eine Überdosis zu geben, ist mit Sicherheit ein schmaler Grat. Hängt, wie gesagt, von 1000 Sachen ab. Dass sie damit gut leben können, in Anführungszeichen. Die kriegen natürlich sonst nichts hin, weil die müssen permanent drauf sein, sonst kickt die Sucht. Aber die können damit durchaus leben. Natürlich hat es so viele Side-Effects, also klar von der Nase abgesehen, aber fürs Herz, fürs Gehirn, diese Neurotransmitter sind ja kein, das sind ja keine Partypillen. Das sind ja wirklich die Regeln unserer Abläufe im Körper. Das ist ja kein Spaß. Die Regeln, den ganzen Mechanismus, ist ja enorm komplex, die sind für einen Sinn da, dieses Hemmen und Beschleunigen und Ändern, das ist so fein abgestimmt, dass diese Nuancen, die das dann rausbringt, das Kokain, das bringt das ganze System durcheinander.
Ja, ist es dann wahrscheinlich doch auch total, also wenn man auf Kokain ist und dann nur noch Dopamin spürt, dann kann man doch wahrscheinlich auch andere Emotionen gar nicht mehr so krass wahrnehmen, also dann kann man ja
kann
nur
man
glücklich
nicht.
Sein.
Ah. Ja, genau, kann man nicht. Weil das andere Sachen hemmt.
Ja, genau.
Ja, das ist genau das Problem.
Also das ist dann so quasi, normalerweise ist man halt glücklich, dann kommt die nächste Emotion und die ist dann und dann kommt die nächste Emotion, aber dadurch, dass man halt einfach die ganze Zeit dauerglücklich ist, kann nichts mehr anderes durch.
Also, ja, du bist entweder dauerglücklich oder du hast extreme Angstzustände und Wahnvorstellungen.
Super.
Ja, also es gibt nur die Extremer dann. Du kannst nicht mehr sagen, ich bin gemäßigt erfreut.
Das heißt... Okay. Das heißt, es ist auch noch auf andere Art und Weise auch psychisch ultra gefährlich, weil wenn man jetzt mal nicht in einer perfekten Umgebung ist, dass man dann eben keinen super Top-High hat. Muss ich ja zugeben, habe ich noch nie von gehört. Also ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand erzählt hat, ja, ich habe, gut, allgemein, ich kenne zum Glück nicht so viele Leute, die koksen, aber ich habe tatsächlich auch schon mit Leuten gesprochen, die es getan haben und oder halt von Freunden gehört, die Leute kennen. Und das ist dann immer eher so, ja, also der kokst dann und ist dann auf einer Party unterwegs und so. Man hört aber nie jetzt so, ja, der kokst und dann ist er mit Angstzuständen, sitzt er in der Ecke. Also das habe ich jetzt persönlich noch nie gehört, deswegen finde ich total spannend.
Ja, vor allem danach knallt es. Also wenn du vom Dopamin wieder runterkommst, dann knallen die Angstzustände. Aber ich habe eben gelesen, dass es in beide Richtungen geht. Also das macht ja auch Sinn, ne? Weil entweder es wird halt extrem gehemmt oder es wird extrem beschleunigt.
Ja.
Und wenn ich es extrem hemme, dann bist du gar nicht glücklich.
Ja, ja klar, gibt Sinn.
Ja, aber es ist halt...
Aber
ja, es, also...
du meintest, wenn man Koks nimmt, also wenn man dann kokst, dann wird auch erstmal Dopamin ausgeschüttet. Das heißt, die Tendenz ist schon eher, dass man extrem glücklich ist, oder wie?
Nee, also Dopamin wird nicht ausgeschüttet.
Okay.
Es hängt sich nur an drei Neurotransmitter eben, Dopamin, Serotonin und Norepinephrin. Mhm. Auf die drei hat es Einfluss. Und
okay.
Weil ja Dopamin grundsätzlich ausgeschüttet wird, mhm. also das erkläre ich noch in einer anderen Folge in Fentanyl, wie das funktioniert, aber grundsätzlich wird ja Dopamin nicht permanent produziert, sondern der Produktionsprozess wird gehemmt.
Mhm.
Es ist immer ein bisschen Dopamin drin, aber der wird gehemmt. Und ähnlich wie das auch bei Fentanyl funktioniert, funktioniert es bei Kokain auch, dass Kokain eben das dann beeinflussen kann, wie viel Dopamin kommt, wie viel nicht und sich an diesen Neurotransmitter hängt.
Okay. Das heißt, man kann entweder glücklich sein mit Dopamin, Serotonin ist auch glücklich, oder?
Kann auch glücklich sein, beeinflusst die Laune, kann aber zum Beispiel Serotonin macht dann halt extreme Angstzustand.
Okay. Und
in Verbindung mit Norepinephrin, dass du total auf Adrenalin pumpst.
Genau, das ist dann diese Hab-8-Stellung.
Genau.
Okay.
Und dann geht es in die ganz falsche Richtung. So.
Ja, ja. Das heißt, also das Optimale wäre quasi ein bisschen Epinephrin und Dopamin wäre optimal,
ja.
Aber wenn man halt dick Serotonin reinbekommt, dann ja.
Schlecht.
Ja.
Aber Serotonin kann auch super gut sein. Das kommt immer drauf an. Also ich würde es vielleicht in einem extrem traurigen Moment nicht zwingend mir extrem viel Koks ziehen. Ich würde mir eher in einem sehr happy Moment Koks ziehen.
Ja, gut, ich würde mir einfach allgemein keinen Koks ziehen, ne? Weil wir wollen
aber wenn, ne? Wenn.
Wenn man es müsste.
Wenn man müsste, dann.
Für eine
so.
Studie, dann.
Ja, ich frage für einen
alles
Freund.
Im Namen der Wissenschaft.
Ja.
Witzig. Also, was heißt witzig? Sehr, sehr spannend. Sehr spannend finde ich das.
Ja, es ist halt so interessant, finde ich, dass, glaube ich, die meisten Kokain kennen und wissen, okay, es macht dich high. Aber was wirklich passiert und was das für ein Pfusch eigentlich ist im Gehirn, das ist, glaube ich, gar nicht so krass bekannt. Aber sehr interessant.
Zugegeben, also für mich ist Koks so eine Sache, wie gesagt, man hört immer mal davon, man weiß von Leuten, es wurde einem schon mal angeboten, weil ich meine, wir wohnen beide in München, ne? Wenn man da mal auf dem Club auf einer Toilette ist, dann kommt innerhalb von 5 Minuten jemand und fragt, ob man Koks will, aber es ist nie so, also auch in der Schule oder sowas beispielsweise, da bekommt man immer nur Aufklärung über Alkohol und vielleicht noch Gras, aber über Kokain habe ich noch nie so wirklich was gehört, es ist immer nur so eine von diesen ganz bösen Drogen, aber wenn man dann wirklich mal was sieht, also beispielsweise Wolf of Wall Street, der ist ja der Superkokser und da wird es dann immer nur dargestellt als wow Party und wow Börse und wow, keine Ahnung. Und wenn man davon hört, ist es ja auch tendenziell eher so als Partydroge und ja super und Energie und yay oder halt Leute, die sich halt pushen wollen. Aber war mir nichts davon, um ehrlich zu sein, bewusst, wie es wirklich passiert und auch beispielsweise, dass man solche eingefallenen Gesichter häufig mit Koks verbinden kann, ist für mich neu.
Ja, da muss man aber dazu sagen, das ist ein sehr fortgeschrittenes Stadium, ne?
Ja, natürlich, aber dass man beispielsweise bei Junkies auch erkennen könnte, wenn die jetzt beispielsweise viel gekokst haben, ich hätte jetzt nicht ein Bild von einem Junkie sehen können, der viel gekokst hat und sagen können, dass es oder ist damit assoziiert, dass er halt viel gekokst hat. Ich hätte halt einfach nur gedacht, okay, ist ein Junkie
ja.
So.
Ja, man kann auch übrigens, wenn Leute, also jetzt, ich will jetzt nicht jeden, der schnarcht oder jeder, der, aber wenn jemand beim normalen Atmen schnarcht, also so, wenn sich's anhört, als würde der schnarchen, wenn er normal atmet im wachen Zustand, dann kann betonen, ein Zeichen sein für Kokainkonsum durch die Nase, weil das Koks sich ja, wie gesagt, da in der Nase ablagert.
Ja.
Und die müssen immer neue Luft nachziehen, aber es geht nicht, weil halt nichts mehr durchkommt und dann hört sich das genauso an. Das ist ganz bekannt, dass die dann eben immer durch die Gegend ziehen.
Ah, das ist das. Ja gut, oder man ist halt einfach wie ich allergisch gegen alles, was durch die Luft fliegt und Luft selber und hat sowieso dauerhaft eine zu Nase. Im Winter sind die Hausstaub...
Kann aber auch eine gute Tarnung sein.
Ja, genau. Ich wünschte es, aber leider habe ich das schon seit ich ein kleiner Junge bin und würde mich sehr wundern, wenn meine Eltern mich koksen lassen haben.
Ja, das würde mich tatsächlich auch wundern.
Ja.
Ich traue dir ja viel zu, aber in der Kindheit, dass du da gekokst hast, weiß ich nicht.
Ja, danke dir. Immerhin mal etwas. Ist mal ein Fortschritt.
Ja.
Aber sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, hast du noch mehr zu erzählen? Weil
nee.
Finde ich wirklich sehr spannend. Dann, Ich freue mich schon auf die nächste Folge, aufs Fentanyl. Für die Hörer ist es in der nächsten Staffel, in der nächsten Woche. Für mich geht es jetzt gleich weiter, Rambazamba, wir machen hier einen Marathon. Deswegen, ich will es gar nicht zu lange in die Länge ziehen und verabschiede mich direkt. Danke dir fürs Informieren, war sehr, sehr spannend und bis zur nächsten Folge. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit und ciao, ciao.
Bitte dir fürs Vorbereiten, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.